Ich würde gerne zu Beginn beten. Herr, wir danken dir immer wieder neu für dein Wort, das die Grundlage unseres Glaubens darstellt, das uns immer wieder ermutigt und auch immer wieder herausfordert. Wir möchten dich heute Abend reden hören. Und wir möchten ein bisschen besser verstehen, was da steht. Gib uns doch alles, was wir dazu benötigen. Gib uns auch frische Aufnahmebereitschaft und ein offenes Herz. Danke, Jesus Christus, dass du hier bist und mit uns sprichst. Amen. Da ich nicht weiß, wer meinem Rat gefolgt ist, diese zwei Kapitel für heute zu Hause zu lesen, lese ich jetzt die beiden Kapitel zusammenhängend vor. Langsam. Und ich hoffe, dass, wenn ihr keine Bibel dabei habt, ihr mitkommen könnt mit der Lesung. 4, Vers 1. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür am Himmel offen stand. Und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief mir zu: Komm herauf hierher, so will ich dir zeigen, was hernach geschehen muss. Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung, und siehe, da stand ein Thron im Himmel. Und auf dem Thron saß jemand, und der dort Thronende sah wie Jaspis und Karneolstein aus. Und der Thron umgab rings, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Rings um den Thron standen 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten. Dabei gehen aus dem Thron Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones, und zwar rings um den Thron, sind 4 Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste Lebewesen gleicht einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie das eines Menschen, und das vierte Lebewesen gleicht einem fliegenden Adler. Die 4 Wesen haben ein jedes 6 Flügel und sind ringsum innen und außen mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die 4 Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Thron sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Thron Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Thron nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen. Das war Kapitel 4, jetzt kommt Kapitel 5. Und ich sah in der rechten Hand des auf dem Thron Sitzenden ein Buch, das inwendig beschrieben und auf der Rückseite mit 7 Siegeln versiegelt war. Dann sah ich einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Doch niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da weinte ich laut, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Da sah ich in der Mitte zwischen dem Thron und den 4 Lebewesen einerseits und den Ältesten andererseits ein Lamm stehen. Das sah aus, als wäre es eben geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die auf die ganze Erde ausgesandt sind. Da ging das Lamm hin und nahm das Buch aus der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden. Als es nun das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft. Und hast dich für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler Engel rings um den Thron und um die vier Lebewesen und die Ältesten her. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die riefen laut: Würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen, zu empfangen die Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen riefen Amen, die Ältesten aber warfen sich nieder und beteten an. Amen. Ich würde gerne zu Beginn dieser Einheit nochmal an das erinnern, was ich am ersten Abend gesagt hatte. Ich hatte darauf hingewiesen, dass dies prophetische Aussagen sind. Und dass Prophetie nicht in erster Linie das Ziel verfolgt, uns zu informieren, sondern zu inspirieren. Das heißt, es möchte uns nicht Fakten mitteilen, sondern unser Herz anrühren, uns ermutigen oder warnen oder trösten, auf jeden Fall uns zu verändern. Das ist so wichtig, dass man das ruhig mehrmals hören und noch mehr auch beachten kann. Weil wir nämlich von einer Zeit her kommen, wo man wenig von Prophetie wusste und wo jedermann Prophetie gleichsetzte mit Vorhersage. Also Politiker sagten und sagen bis heute: Ich bin zwar kein Prophet, aber meiner Einschätzung nach wird die Wirtschaftskrise uns erst in 2010 so richtig treffen. Das ist aber keine prophetische Aussage, sondern eine Prognose. Prognose ist eine zukunftsbezogene Aussage, die sich aus Fakten speist, die wir in der Vergangenheit kennen und die man sich verlängert vorstellt mit neuen Faktoren, die noch dazukommen können und die so eine Art Zukunftsdiagnose ermöglichen können. Prognosen können sehr genau sein. Die Wahlprognosen, die wenige Stunden vor Ausgang einer Wahl in Deutschland gemacht werden, sind in den letzten Jahrzehnten sehr exakt geworden, sehr nah an der Realität. Aber es gibt auch Prognosen, die sich auf weitere Zeiträume beziehen, die dann weniger präzis und beweisbar sind. Nun, mir geht es nicht um die Frage, wie gut Prognosen sind, sondern was Prophetie ist. Prophetie hat oft einen Bezug auf die Zukunft, aber es will nicht in erster Linie informieren. Das Prinzip gilt nun auch für den Umgang mit diesen Texten hier. Ich finde es sehr schade, wenn jemand sagt: Schade, dass Johannes keinen Fotoapparat dabei hatte. Trotzdem haben wir genug Material, um eine exakte Beschreibung des Himmels vornehmen zu können. Da gibt es also Gott, dann gibt es irgendwelche Tiere und Geister und Flammen und Lebewesen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Bilder sind. Genauso wie sie heute in Prophetien vorkommen. Sie haben eine andere Qualität als die heutigen Bilder. Wir sehnen uns nach dieser Qualität von Prophetie, die uns hier begegnet, ich jedenfalls. Aber das Wesen der Prophetie besteht darin, dass Bilder geschaut und Worte gehört werden. Und die Bilder führen zu den Worten hin und die Worte deuten die Bilder. Und die Bilder haben oft einen traditionellen Hintergrund. Wir hatten jahrelang eine Erzieherin in unserem Leitungskreis und sie hatte immer wieder prophetische Bilder, wo Kinder vorkamen und Spiele vorkamen und so etwas. Und wir hatten eine Oberstudienrätin, die auch eine starke prophetische Gabe hatte. Da kamen dann Kunstdenkmäler der Vergangenheit in ihren Bildern vor. Wir haben einen ehemaligen Schiffsmakler, in dessen prophetischen Bildern kamen Schiffe vor. Und wenn meine Frau prophetische Bilder hat, ist im Zweifelsfalle ein Garten dabei vorgesehen. Das heißt, es gibt einen menschlichen Anteil bei Prophetien, den muss man wissen, den muss man auch ernst nehmen, den darf man nur nicht absolut setzen. Also, was wir heute prophetisch hören, ist auch eine Botschaft, die Gott uns geben will, und die Bilder sind ein Vehikel, ein Werkzeug. Für den Seher Johannes sind es oft alttestamentliche Stellen, die eine Rolle spielen. In diesem Doppelkapitel spielt zum Beispiel Jesaja 6, das Kapitel von der Berufung des Jesaja, eine große Rolle. Erinnert euch vielleicht daran, das wird in Kapitel 6 des Jesaja-Buches erzählt, dass er eine Berufung erlebte und dass er den Tempel ausgefüllt sah mit dem Gewand, mit dem unteren Teil des Gewandes Gottes, und dass er eine Stimme hörte, die sagte: Heilig, heilig. Das ist eine alte Prophetie, die wird hier in dieser neuen Prophetie wieder aufgegriffen und weitergeführt. Das war die Welt, in der Johannes lebte, diese Welt der alttestamentlichen Prophetien. Und da spricht sich manches Bahn, fast wörtlich wie im Alten Testament, nur weitergeführt. Also, wir sollen nicht in diesen Bildern lernen, wie es im Himmel aussieht. Letztes Mal erzählte ein Bruder, der hier vorne sitzt, dass er gerne malt und dass er die Dinge malt. Und das ist natürlich erlaubt, wir können das malen, wenn wir wissen, das ist ein Bild der Dinge. Das ist nicht die Sache selbst. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Ich gebrauche ein bekanntes Gleichnis. Gott wird in der alten Sprache manchmal als Greis dargestellt mit einem weißen Bart. Daraus hat eine moderne Welt gemacht. Gott ist ein lieber Opi, ein steinalter Mann. Er guckt nicht mehr richtig, er hört nicht mehr richtig, er ist überhaupt nicht mehr ganz richtig da. Was im Altertum ein Bild war, das den Menschen etwas sagte, nämlich: der Patriarch der Familie spricht. Das Bild des alten Mannes war hochbesetzt, war von Ehrfurcht bestimmt. Das hat sich in der modernen Welt völlig verändert. Man muss es erklären. Man muss sagen, denk bei altem Mann nicht an ausgefallene Zähne und an Glatze. Und denk bei altem Mann nicht an das und das und das. Und denk daran, dass es im Altertum eine Autoritätsperson war. Das soll gesagt werden. Also man muss Bilder als Bilder verstehen. Das möchte ich gerne betonen, bevor wir in das Detail einsteigen. Wenn man Bilder buchstäblich nimmt, kommt man immer wieder in Schwierigkeiten. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Würde jemand daraus den Schluss ziehen, dass Jesus knorrig ist wie ein Weinstock und aus Holz besteht? Nein, natürlich nicht. Die Kapitel 4 und 5, die uns heute beschäftigen sollen, sind eine Einheit. Es handelt sich um eine Vision eines Thronsaales. Ein Thronsaal ist ein Saal, in dem der König sitzt, umgeben von seinen Vasallen, umgeben von seinem Hofstaat. Das ist das Grundbild, das uns hier in Kapitel 4 und 5 gezeigt wird. Das zentrale Thema dieser Thronwahlvision ist die Macht und Herrschaft Gottes und des Lammes. Ich nehme jetzt schon voraus, was ich nachher noch näher erklären werde, dass mit Lamm natürlich wer gemeint ist? Jesus Christus. Dass es hier um Macht geht, beweist schon die Verwendung des Begriffes Thron, der in Kapitel 4 14 Mal begegnet. 14 Mal in einem Kapitel ist vom Thron die Rede. Und jedes Kind weiß, dass der Thron zum Regieren da ist. Ist keine Schaukel zum Relaxen. Aber auch der Begriff Buch mit den 7 Siegeln, dieser Begriff begegnet 8 Mal in Kapitel 5, auch dieser Begriff drückt Macht aus. Das muss uns erst erklärt werden, weil wir im Deutschen, wenn wir von einem Buch mit 7 Siegeln sprechen, nicht an Macht denken, sondern an Wissen. Ein Buch mit 7 Siegeln ist für uns im Deutschen ein schwieriges Buch, das man nicht versteht. Und die Absicht ist, dieses Buch mit 7 Siegeln verständlich zu machen. In diesem Buch, von dem hier die Rede ist, geht es aber nicht um Begreifen, es geht auch nicht um Information, es geht auch hier wieder nicht um Information, sondern um Machtentfaltung. Und der das Buch mit den 7 Siegeln hat, der hat die Autorität über den Rest der Weltgeschichte. Bis zum Wiederkommen Jesu Christi. Man kann diese Thronsaal-Vision geradezu als die Mitte des Buches der Offenbarung bezeichnen. Den Angelpunkt dieser ganzen Offenbarung, das Zentrum. Hier wird, wie ich schon angedeutet hatte, aus dem Buch Hesekiel zitiert, und zwar Kapitel 1, Vers 3 bis 15. In der Eröffnungsvision des Buches Hesekiel wird Gottes Kommen als ein gewaltiges Geschehen beschrieben. Und dann bezieht sich der Seher Johannes auch auf Jesaja 6, besonders in 4, Vers 8, wo es heißt, sie singen ohne Aufhören, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Jesaja 6, 2 und 3. In Vers 2 ist davon die Rede, dass Johannes in Ekstase gerät, außer sich gerät, vom Geist ergriffen wird. Damit ist klar, jetzt beginnt eine neue Vision. Er wurde zwar eingeladen, in den Himmel hinaufzusteigen, aber er kann es nicht alleine. Er muss ergriffen werden und sozusagen in den Himmel hinaufgetragen werden. Er muss entrückt werden. Paulus sagt auch in 2. Korinther 12, Vers 2, er sei entrückt worden in den dritten Himmel. Er habe unaussprechliche Worte gehört. Wer ist die Person, die auf dem Thron sitzt, von der man nicht das Gesicht sieht, sondern die Ausstrahlung, das Flackern, das Leuchten, die Farben, die Strahlen der Edelsteine? Es ist Gott Vater. Der auf dem Thron sitzt, ist Gott Vater. Das kann man spätestens am Ende von Kapitel 4 erkennen. Da heißt es, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Ist also der Schöpfer, Gott der Vater, der Schöpfer. In der Offenbarung des Johannes wird Gott 12-mal als derjenige dargestellt, der auf dem Thron sitzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht noch einmal nicht um Information, sondern um Zuspruch. Ihr habt es mit einem Gott zu tun, der, egal was kommt, an der Macht bleibt. Ihr habt es mit einem Gott zu tun, der, egal was kommt, was ihr durchmacht, was ihr leidet, wie das Böse sich gebärdet, wie der Kaiser fordert, wie der Kaiser droht mit seinem Kult. Ihr habt es mit einem Gott zu tun, der immer für euch da ist, der sich keine Minute das Zepter aus der Hand nehmen lässt. Wenn das Böse sich scheinbar aufbäumt, wenn das Böse zu triumphieren scheint, Gott regiert. Das ist keine Banalität. Johannes sieht aber Gott selber nicht, denn es ist unmöglich, Gott zu schauen. Erkennbar ist nur der Lichtglanz funkelnder Edelsteine, der von ihm ausgeht und der seine Macht und Herrlichkeit nach außen bekundet. Nun gibt es hier verschiedene Edelsteine. Im Altertum hat man Edelsteine nicht einheitlich bezeichnet. Wir können nur annähernd bestimmen, was es hier für Steine sind. Da ist also einmal der Jaspis. Der Jaspis ist wohl ein verschiedenfarbiger Stein, der undurchsichtig ist, stark leuchtet und kristallklar ist. Vielleicht ein Diamant in unserer Sprache. Eindeutig ist die Farbe des Smaragdes. Smaragd ist ein Stein, der ein ins Bläuliche übergehendes Grün auszeichnet. Und dann wird der Karneol genannt, der sowohl blutrot als auch durchsichtig zu denken ist. Dann hat es wenig Sinn, dass man sagt, was, welche Seite an Gott wird durch den Jaspis ausgedrückt und welche durch den Smaragd und welche aus durch den Kaneol. Man muss den Farbeindruck als Ganzen nehmen. Diese Bilderwelt will betonen, dass Gott der ganz andere ist und für die Menschen ein Geheimnis bleibt. Er ist leuchtend, er ist strahlend, er ist geheimnisvoll, er ist anziehend, er ist faszinierend, aber man kann ihn nicht durchdringen. Das ist sehr wichtig. Die ganze Sprache dieses Kapitels atmet Anbetung. Wenn wir da wären, wo wir noch nicht sind, glaube ich, müssten wir am Ende dieser Bibelarbeit alle auf die Knie gehen und sagen, Gott, so gewaltig bist du. Und dieses Wort hat es uns von Neuem vor Augen geführt. Darf ich die Gelegenheit nutzen, eine Kleinigkeit zu erzählen, zu sagen, die mir immer wieder wichtig ist? In unserem charismatischen Umfeld wird Lobpreis und Anbetung immer gleichgesetzt. Es wird so wie Laufen und Rennen, so wie ein doppelsprachiger Ausdruck verwendet, als wenn Lobpreis Anbetung wäre und Anbetung Lob. Das stimmt aber gar nicht. Lobpreis ist die Freude darüber, dass Gott so groß ist und so reich ist und so große Geschenke verteilt. Die Körperhaltung, die dem Lobpreis entspricht, sind die erhobenen Arme. Die Freude drückt sich aus, die Wonne an Gott. Das Aufblicken zu ihm, Gott, du bist wunderbar in deinem Wesen und du bist zugewandt in deinem Charakter und du hast uns geholfen, du hast mich gerettet, du hast mir Gutes getan, du hast mich heil hierher gebracht, du hast mir Gesundheit geschenkt oder neu geschenkt. Das meint Lobpreis. Anbetung ist etwas völlig anderes. Anbetung heißt, der Mensch liegt flach auf dem Boden vor dem König, hebt nicht die Hände, sondern beugt sich vor der Größe der Majestät. Anbetung ist die alte Geste, die man den Königen gegenüber deutlich macht. Nun sage ich nicht, Lobpreis ist minderwertig und Anbetung ist kostbar, sondern ich sage nur, diese beiden Ausdrücke meinen etwas Grundverschiedenes. Wenn Petrus den wunderbaren Fischzug macht, wenn er erschüttert ist durch die Größe Jesu, dann fällt er zu Boden völlig unfassbar über das Geschehen und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist Anbetung. Der Mensch hat nicht das Bedürfnis, er müsse sich kleiner machen, als er ist, sondern er will sich klein machen vor einem riesigen Gott und will zu ihm aufblicken und sagen, du bist faszinierend und groß und dir gebührt allein die Ehre. Das ist eine andere Haltung. Wir können das nicht mehr ermessen, wie man früher mit Königen umging, wenn seine Majestät dem kleinen Dorf einen Besuch machte. Fühlte sich auch die letzte Oma und das letzte Enkelkind geschmeichelt, weil der König kam und man ging vor ihm in die Knie und machte eine Verbeugung. Das ist Anbetung. Das kommt aus dem königlichen Bereich, aus der Herrscherwelt. Lobpreis ist etwas ganz Menschliches, etwas sehr Verständliches. Was uns, nun sage ich einen nicht ganz einfachen Satz, was uns in unserer christlichen Kultur fast verloren gegangen ist, ist die Anbetung. Wir nennen Dinge Anbetung, wenn wir dann der Lobpreis so ein bisschen leiser wird und die Leute fangen an zu flüstern, die Stimmung ist gut, sagen, jetzt haben wir Gott angebetet. Das ist aber nicht gemeint. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun und nichts mit Stilfragen und nichts mit Liedabfolge, sondern es hat etwas zu tun mit einem Gebrochensein vor Gott. Denkt doch mal nochmal über diese Frage weiter nach, wenn ihr mögt. Nochmal, Anbetung kann vollkommen werden, Lobpreis kann in sich vollkommen sein, auch Dank ist nicht weniger als Lobpreis. Dank ist auch eine Form. Auch das Fürbittgebet kann vollkommen sein. Alle Gebetsformen haben ihre eigene Vollkommenheit in sich. Man darf sie nur nicht gleichsetzen. Und diese Kapitel hier atmen nicht Lobpreis, sondern atmen Anbetung. Die ganze Sprache, würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen, Preis und Ehre und Macht. Das ist die Sprache der Anbetung. Darum ist auch die Rede von Gott, der auf dem Thron sitzt. Wir haben es so schwer, die Heiligkeit Gottes neu zu entdecken. Wir haben es einfach schwer. Und wenn jemand mal in der Hinsicht etwas sagt, dann muss er damit rechnen, dass gleich gesagt wird, du machst mir Angst, es bedroht mich. Wir brauchten eine neue Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Gerade für diejenigen, die an Erweckung denken, mit Freude an so etwas wie Erweckung denken, die müssten das bedenken. So, Vers 4. Rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen 24 Älteste. Der Seher Johannes nennt die Ältesten insgesamt 12 Mal. Es ist umstritten, wer mit diesem Ausdruck gemeint ist. Manche Ausleger sehen darin ein Bild für die vollendete Gemeinde. Sie sagen, das sind Heilige, das sind Gläubige, das sind Christen, die schon am Ziel ihres Weges angekommen sind und im Himmel Gott ganz nah sind und ihn preisen. Ich möchte diese Auslegung nicht angreifen, ich möchte sie nur nicht zu meiner eigenen Auslegung machen. Ich glaube, dass es sich um eine Gruppe von Engeln handelt bei den 24 Ältesten. Ich glaube nicht, dass es einfach vollendete Heilige sind, das wäre ja dieselbe Gruppe, wie zu der Johannes auch gehört, nur noch nicht vollendet, sondern in 7,14 heißt es, dass der Seher einen der Ältesten mit mein Herr anredet. Das meine ich, weist auf eine Distanz hin. Und die Geretteten in 14,3 singen ein neues Lied, und zwar vor dem Thron und vor den Lebewesen und vor den Ältesten. Ich glaube also, dass mit den Ältesten eine gehobene Gruppe von Engeln gemeint ist, Engel einer höheren Ordnung, die ganz im Dienst Gottes stehen. Wie gesagt, das ist nicht ein Wunsch von mir zu streiten, muss nur Farbe bekennen als Ausleger, und das mache ich hiermit. Darf ich ein paar Sätze zum Thema Engel sagen? Ich weiß nicht, welche Rolle Engel in deiner persönlichen Frömmigkeit spielen. Als ich ein Junge war, habe ich den Abendsegen von Martin Luther gelernt und den Morgensegen. Das sind so Gebete, das war ein Teil des Konfirmandenunterrichtes. Da heißt dann, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das wäre der Schutzengel. Ich sage nicht, ein Christ muss an Engel glauben. Ein Christ muss an Jesus glauben. Aber ein Christ darf an Engel glauben. Er darf damit rechnen, dass Gott solche Wesen zu unseren Gunsten sendet, die uns helfen und beschützen. Nun hat sich das so eingebürgert, dass die Engel hübsch sind, jung sind, weiblich sind und goldene Locken haben. In der Bibel sind Engel im Zweifelsfalle Männer, Gestalten, starke Gestalten. Und Jesus hat an einer wichtigen Stelle gesagt, als es um die Frage ging, wer eine bestimmte Frau, die mehrfach verheiratet war, im Himmel haben würde als Frau, hat gesagt, sie werden nicht freien oder sich freien lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Da hat er gesagt, dass die Engel übergeschlechtlich sind, nicht geschlechtslos, aber übergeschlechtlich sind, dass die alte Aufteilung nach Mann und Frau da keine Rolle mehr spielt. Wir können davon ausgehen, dass Engel manchmal erkannt werden und manchmal nicht erkannt werden. Wir können davon ausgehen, dass sie verschiedene Gestalt annehmen können. Aber ich denke, es ist gut, dass wir mit ihnen rechnen, dass wir sie einbeziehen in unser Glaubensbild. Ich habe mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, wenn ich eine längere Autofahrt starte, immer zu beten, um Bewahrung. Da bete ich immer um die Engel. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ich ausnahmsweise vor der Haustür schon gebetet habe, noch als ich aus unserer Bucht herausfuhr, und das war gut. Als ich dann nämlich rausfuhr, wäre ich fast mit einem anderen zusammengecrasht. Wer war der Schuld daran? Der Engel, dass ich nicht das getan habe. Nicht, dass ich gebetet habe, war Schuld daran, sondern dass ich nicht zusammengekracht bin. Er hat sich einfach auf das Gebet bezogen und Gott hat den Engel geschickt, um mich zu bewahren. Kleine Kinder brauchen ganz viele Engel. Ich weiß noch, als unser Arne klein war, der war auch mal klein. Wir waren an einer sehr befahrenen Straße in Erlangen, in Franken. Und er war sehr lebhaft und sehr temperamentvoll, rannte auf die Straße. Ich dachte, er braucht mehrere Engel. Ich will nicht von einem Verschleiß von Engeln reden, das ist unerbietig, aber Die Bibel geht davon aus, dass Gott nicht allein ist. Er ist einmal ein dreieiniger Gott. Und damit ist er in sich Gemeinschaft. Er ist die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn durch den Heiligen Geist. Er ist in sich Gemeinschaft. Aber er ist auch umgeben von Wesen, die ihn lieben, die nichts weiter tun, als ihn zu verehren und zu singen und zu preisen. Und egal, was Karl Valentin darüber denkt, oder der Mönch da im Himmel darüber denkt, das ist nicht langweilig. Das ist eine theologische Aussage, ich habe es nicht überprüft, ich war nicht im Himmel. Vom Thron Gottes, Vers 5, gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Das bedeutet, es ist heiliger Boden. Das meinte ich vorhin mit der Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes wird symbolisiert. Erinnert ihr euch, wo in der Bibel zum ersten Mal von Blitzen, Donner die Rede ist? Bei der Gesetzgebung, als Mose die Gebote empfängt. Das ist die gleiche Sprache. Blitz und Donner sind die Sprache der Allmacht Gottes. Nicht die Sprache seiner Liebe. Nicht die Sprache seiner Zärtlichkeit. Nicht die Sprache seiner Fürsorge. Die Sprache seiner Majestät. Und das haben Menschen in früheren Zeiten noch stärker empfunden. Weil ja Blitz und Donner auch etwas Gefährdendes und Gefährliches haben können. Dann ist die Rede, dass um Gott herum ein kristallenes Meer ist. Das ist eine geheimnisvolle Aussage. Das Meer ist für die Menschen der Bibel etwas Unheimliches. Israel war keine Seefahrernation. Und die waren da nicht zu Hause auf dem Meer, auf dem Mittelmeer. Das Meer gilt als Symbol für Chaos, für den Abgrund, für Bedrohung, für Überflutung, für Unheil. Und um Gott herum ist das Meer gebändigt. Es ist gläsern. Es hat etwas von seiner Schönheit, aber nicht mehr von seiner Gefährlichkeit. Gott macht alles gut am Ende. Und um Gott herum ist alles gut. Die vier Lebewesen, diese vier oberen Engel, wie ich glaube, auch die Lebewesen sind Engel. Achso, das habe ich übersprungen, Entschuldigung. Diese vier Lebewesen sind aus Hesekiel 1, 4 bis 21 bekannt. Löwe, Stier und Adler gehören zu den edelsten und stärksten Tieren. Zusammen mit den Menschen gehören sie zum Hofstaat des Herrschers. Hier symbolisieren sie die weltumspannende Herrschermacht Gottes. Für Johannes sind auch die vier Lebewesen zweifellos Engel, obwohl er sie nicht so nennt. Nur auf Engel kann sich die Aussage aus Jesaja 6, Vers 2 beziehen. Die vier Lebewesen schlafen nie, sie Lob singen Gott Tag und Nacht mit dem dreimal heilig aus Jesaja 6. Damit wird wieder klar, dass es um die Macht Gottes geht. Alles, was hier in diesem Kapitel angedeutet oder gesagt wird, bezeugt Gottes große Macht. Die Tiere sind Engel, die 24 Ältesten sind Engel. Und andere Engel sind auch da, 1000 mal 1000 Engel. Die haben mehr eine untergeordnete Position. Vers 10. Die 24 Ältesten werfen sich nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen. Krone steht hier für Königswürde. Sie legen ihre Würde ab vor Jesus, vor Gott dem Vater. Sie demütigen sich. Sie sagen, wer bin ich gegenüber deiner Größe, Gott? Und sie preisen Gott als den Schöpfer, den Wohltäter der Menschen, von dem alles Gute ausgeht. Sie preisen ihn noch nicht als den Machthaber über die bösen Mächte. Sie preisen ihn nicht als den, der dem seine Widersacher in den Staub tritt. Sie preisen ihn als den, der alle Dinge geschaffen hat und immer wieder Gutes tut. Gott erscheint als der größte Wohltäter der Menschheit, dem jede Macht und Ehre gebührt. So, und jetzt kommt Kapitel 5. Was hier geschildert ist in Kapitel 5, nämlich die Übergabe des Buches mit den 7 Siegeln an Jesus. Ich erkläre das noch, was es ist. Die Einsetzung Jesu in die Autorität Gottes. Er war vorher nicht Teil der Anbetung. In Kapitel 4 kommt Jesus gar nicht vor. Er kommt erst in Kapitel 5 vor. Er wird sozusagen als eine Neuerung eingeführt. Und das hat einen tiefen Sinn. Warum? Weil nämlich Kapitel 5 in prophetischer Sprache die Auferstehung Jesu bezeugt. Kapitel 5 ist eine Lehrvision. Das ist eine ganz bestimmte Art von Vision, die Gott benutzen kann, um uns biblische Inhalte in prophetischen Bildern nahezubringen. Ich habe das auch in unserer Erfahrung mit Prophetien gelegentlich erlebt, und zwar bei meiner Frau. Sie hat ganz selten, aber hatte sie Lehrvisionen, das heißt Bilder vom Kreuz oder von der Auferstehung. Das heißt nicht, dass das Kreuz jetzt aufgerichtet wird oder dass die Auferstehung jetzt stattfindet, sondern dass es in einem prophetischen Bild geschaut wird, was die Auferstehung meint. Die Auferstehung Jesu lag, als die Offenbarung des Johannes geschrieben wurde, ungefähr 60 Jahre zurück. Jesus war längst der Angebetete bei der ganzen Kirche. Er war längst der, auf den sich die Liebe und der Glaube und das Gebet von Tausenden von Menschen richtete. Und dennoch hat Kapitel 4 der Offenbarung den Eindruck erweckt, als wäre das nicht so. Und in Kapitel 5 kommt Jesus plötzlich in das Bild hinein. Das heißt, Kapitel 5 ist ein prophetisches Zeugnis der Tatsache, dass Jesus, der Auferstandene ist, da ist. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und das entspricht auch ganz jüdischem Denken, dass nämlich von Haus aus nur Gott, der Vater, verehrt wird und durch Ostern der Sohn, Jesus, in die Anbetung Gottes einbezogen wird. Das Kapitel 5 ist deutlich in drei Teile geteilt, Vers 1 bis 5, offenbart, dass Christus die Vollmacht hat über das endzeitliche Geschehen. Die Verse 6 und 7 stellen die Übergabe der Vollmacht an das Lamm dar. Kapitel 8, Vers 8 bis 14 berichten von der Reaktion der himmlischen Gestalten auf die Einsetzung Christi in Macht. Jetzt geht es im Einzelnen durch. Das Buch, das geheimnisvolle Buch, ist auf der Innen- und auf der Rückseite beschrieben. Es ist also so voll, dass es weder ergänzt werden kann, noch ergänzt werden muss. Es ist einfach kein Platz mehr da, noch andere Dinge reinzuschreiben. Das hat eine tiefe Bedeutung. Es ist ein so heiliges Buch, dass man nichts hinzufügen darf und nichts wegnehmen soll. Ich hatte das in meinem ersten Vortrag ein bisschen erwähnt. Am ehesten müsste man sich 7 einzeln versiegelte und ineinander gerollte Blätter vorstellen, die nach ihrer Entsiegelung sofort eingesehen werden können. Wisst ihr alle, was ein Siegel ist? Ein Siegel hat die Aufgabe einer Dokumentierung und eines Schutzes. Ein versiegelter Brief darf nicht aufgebrochen werden, nur von dem, für den er bestimmt ist. Nicht jeder darf ein Siegel brechen. Ein Siegel ist etwas Kostbares und etwas Wertvolles, und ein versiegelter Gegenstand, der soll geheim bleiben, da soll keiner ran, da soll keiner mal eben mit dem heißem Wasser und Wasserdampf versuchen, das zu lösen, es soll verschlossen bleiben, bis der Empfänger, der würdige Empfänger, es öffnen kann. Was ist über das Buch noch zu sagen? Ein wichtiger Hinweis liegt in der Tatsache, dass es auf der rechten Hand Gottes liegt. So lesen wir das in diesem Buch, in diesem hier im Text. Moment. Und ich sah oben auf der rechten Hand des auf dem Thron sitzenden ein Buch. Die rechte Hand ist im Alten Testament die Hand der Macht und im Altertum sonst die Hand des Glückes. Und hier kann man die zweite Bedeutung annehmen, weil nämlich das, was in diesem Buch geschrieben ist, und kommt ein ganz wichtiger Punkt, für die Gläubigen ein Grund der Ermutigung und der Geborgenheit ist. Dieses Buch enthält ganz viele Gerichte Gottes, ganz viele Katastrophen. Und manche von uns, die das gelesen haben, haben einfach einen Schreck gekriegt, weil so viel ballte Negation da zu sehen ist und zu lesen ist. Aber gemeint ist das als ein Trost für die Gemeinde. Gott tut das alles, um seine Gemeinde zu schützen, um ihr Wohl zu tun. Für die Gläubigen ist das eine gute Nachricht, dass Gottes Gerichte über die Welt kommen. Das wird uns nächstes Mal beschäftigen. Ihr könnt auch gerne nächstes Mal euren Protest, wenn ihr einen habt, an der Stelle vorbringen. Die sieben Siegel besagen, dass das Buch nur von einem dazu Bevollmächtigten geöffnet und gelesen werden kann. Wer ist der Bevollmächtigte? Es ist der Mann aus Nazareth, es ist das Lamm Gottes. Es ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Das sind alles Prädikate für Jesus. Einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden, um das Buch und die sieben Siegel zu öffnen. Jetzt wird das Lamm geschildert und das ist ein Höhepunkt dieses Textes. Das Lamm übrigens kommt als Titel in keiner der alten Schriften sonst vor. Auch nicht sonst im Neuen Testament. In der Offenbarung des Johannes kommt dieser Begriff 28 Mal vor. Damit ist schon klar gemacht, dass es sich um einen zentralen Begriff handelt. Nach frühjüdischem Verständnis hat Gott sein Volk durch das Blut der Passahlämmer aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Und so hat Jesus das wahre Volk Gottes mit seinem Blut aus allen Völkern und Nationen erkauft. Der Titel Lamm soll deutlich machen, dass Christus gerade in seiner Schwachheit stark ist. Er erweist sich gerade in seinem Tod als mächtig und siegreich. Ein Lamm ist ja ein hilfloses Wesen, wisst ihr das? Es ist hat weder ein starkes Gebiss, noch ist es schnell, es kann nicht weglaufen vor seinen Feinden, es ist plump gebaut und es ist sehr auf den Schutz angewiesen. Und wenn dieser Titel für Jesus verwandt wird, dann heißt es, er ist in sich selber ganz auf seinen Gott Vater angewiesen und hat gerade durch die Schwachheit, das heißt durch Golgatha, durch den Tod am Kreuz, sein Volk erlöst. Dieses Lamm sieht aus wie geschlachtet, heißt es hier. Das heißt, damals tötete man Tiere durch Schächten, das heißt durch einen Schnitt, der die Halsschlagader und die Luftröhre trennte und damit das Tier relativ schnell tötete. Wir finden das heute nicht gut, aber das ist eine andere Frage. Damals waren die Vorstellungen über so eine Tötung unterschiedlich von der heutigen. Das heißt, das geschächtete Lamm ist ein Bild für den gekreuzigten Christus, der auch sein Blut vergossen hat. Und das wird hier sehr oft betont. In 5,6, in 5,9 und in 5,12 dreimal wird es betont, dass er wie geschlachtet aussieht. Das heißt, er verdankt seine Intronisation seinem Sieg am Kreuz. Dieser selbe Christus, dieselbe Lamm hat aber sieben Hörner. Und das ist nun das Interessante und das Schwierige daran. Das steht in Vers 6. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das Horn ist ein Symbol für was? Macht und Kraft, natürlich. Das heißt, das schwache Lamm ist gleichzeitig ein mächtiges Lamm, so wie Jesus, der gekreuzigt zugleich der Auferstanden ist und sich durchsetzen kann. Und die sieben Augen erinnern an die Augen Gottes. Das heißt, das Lamm, das hier im Kapitel 5 der Offenbarung begegnet, hat eine Eigenschaft Gottes, nämlich seine Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. Es nimmt Anteil an dieser Eigenschaft Gottes. Dem Lamm steht alle Macht zur Verfügung. Diesem Lamm wird der Lauf der Weltgeschichte anvertraut. Und das ist jetzt ein ganz großes neues Thema. Seit 2000 Jahren und bis Jesus wiederkommt, gibt es ein geheimes Thema der Weltgeschichte. Es gibt viele nicht geheime Themen. Das sind die Themen, die die Zeitungen bedenken, mit der sich Journalisten befassen und andere kompetente oder nicht so kompetente Leute. Es gibt Wirtschaftsfragen, die Leute befassen, Ökonomiefragen, Ökologiefragen, Kunstfragen. Und gibt es ein verborgenes Thema für Gott, das ist, was wird aus Jesus? Bekommt er den Platz, der ihm zugedacht ist? Alles dreht sich in dem Ende der Geschichte und das ist seit Jesus auferstanden ist um Jesus. Das ist das geheime Thema. Darum ist die Erde noch da. Darum ist sie noch nicht wieder an Gott zurückgegangen, weil er das Thema noch nicht aufgegeben hat. Er möchte alle für Jesus gewinnen. Das ist das große Thema der Weltgeschichte. Ich weiß, dass das für euch keine Neuigkeit jetzt ist. Aber ich weiß auch, wie schnell man im Alltag das vergisst. Weil die Dinge, die anderen drängen, sich so in den Vordergrund. Was muss ein Familienvater alles bedenken? Was muss eine Hausfrau alles bedenken? Was muss ein Firmenchef alles bedenken? Und das muss ich auch gewissenhaft tun. Aber das geheime Thema hinter allen Themen, in der Tiefe der Dinge ist, was wird aus Jesus? Bekommt er den Platz in der Menschheit, den er braucht, den er will, den Gott ihm gegeben hat, den er nicht gesucht hat, den Gott ihm aber zugeschrieben hat? Die Übergabe des Buches an das Lamm, das heißt die Übergabe der Weltherrschaft an das Lamm, bewirkt bei den vier Lebewesen und den 24 Ältesten, dass sie vor dem Lamm niederfallen und es wie Gott und als Gott verehren. Sie haben Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Und der Seher Johannes sagt, diese Schalen mit Räucherwerk, das sind die Gebete der Christen. Er sagt nicht Christen, er sagt der Gebete der Heiligen. Und er geht davon aus, dass diese Gebete vermittelt werden, zu Gott hingetragen werden durch die Engel. Die Christen tragen zum himmlischen Gottesdienst bei durch ihre Gebete, heißt es hier. Unsere Gebete sind für Gott wichtig. Sie sind nicht einfach nur hilflose Schreie in den Weltraum hinein, sondern sind Gebete, die Gott einbezieht in seine Weltregierung. Und das Beste, was Christen beten können, ist, dein Reich komme. Wir beten so gerne im Geheimen, mein Reich komme. Mein Einfluss komme, mein Name werde geheiligt, statt dein Name werde geheiligt. Mein Wille geschehe, wenn schon nicht im Himmel, so wenigstens auf Erden. Immer wenn wir das Vaterunser richtig beten, als ein Gebet, dass Gott zu seinem Recht kommt, beten wir um etwas, das Gott nicht überhört. Die Ältesten stimmen ein neues Lied an. Neu an dem Lied ist der Inhalt, nicht die Form. Und da möchte ich mir einen ganz kleinen Schlenker erlauben, der passt nicht ganz genau zum Text, aber nur so ein wenig. Wir haben natürlich ein Bedürfnis, neue Lobpreislieder zu singen. Am besten jedes Vierteljahr 10 neue. Weil ja auch neue Lieder auf den Markt kommen, die müssen ja auch gesungen werden. So wie neue Lieder, so wie neue Mode auf den Markt kommt, muss auch getragen werden. Und einige dieser Lieder sind auch wirklich gut. Aber nicht alle. Und ich wünschte mir, wir würden an dieser Stelle manchmal mehr auf Qualität als auf Neuigkeit achten. Hören hat zu hören. Es wird von der Sammlung des Gottesvolkes gesprochen. Das Lamm tritt als Käufer auf, um Menschen für sich, genau genommen aber für Gott zu erwerben. Der Kaufpreis besteht in seinem Blut. Eine ganz eigenartige Vorstellung. Du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft. Jesus hat einen Preis bezahlt, damit wir frei sein könnten. So wie man damals Gefangene freikaufen konnte. Übrigens damals, auch heute, aus der ehemaligen DDR und anderen Ländern sind ja auch Leute freigekauft worden, mit harter Währung. Geld gegen Menschen. Und Jesus hat einen Preis bezahlt, sein Blut hat eine befreiende Wirkung, hat Menschen aus der dunklen Abgründigkeit der alten Welt und der Sünde, der Gefangenschaft Satans losgekauft. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft. Mit dem Zusatz, darum preist Gott an eurem Leib. Und ich finde es so wichtig, dass unser Wert im Neuen Testament nicht nach dem sich bemisst, was wir sind, haben, können und an uns tragen, sondern nach dem Preis, den er für uns gezahlt hat. Wenn du verstanden hast, dass Jesus für dich einen hohen Preis bezahlt hat, dann kannst du nicht mehr Minderwertigkeitsgefühlen Raum geben. Wenn du es verstanden hast, wenn du es nur gehört hast, schon, aber wenn du es nicht verstanden hast, kannst du nicht mehr. Wir sind so viel wert, wie das Blut Jesu wert ist, das für uns geflossen ist. Wir sind losgekauft. Jeder, der im Volk Gottes ist, jeder, der in der lebendigen Gemeinde da ist und mitlebt und mitdient, ist Ergebnis eines Loskaufs. Das wirkt so geschäftlich. Das Bild stammt ja aus dem Geschäftsleben, aber der Preis ist halt keine Münze, sind keine Scheine, sondern es ist das Blut des Sohnes Gottes. Die Erlösten stellen ein königliches Volk dar und Könige sind zum Regieren bestimmt. Christen sind auch zum Regieren bestimmt. Sie sollen aus ihrer Underdog-Position, die sie oft gehabt haben, am Ende der Tage mit Jesus ganz oben sein, zu großer Ehre kommen. Die Offenbarung des Johannes sagt nicht, dass am Ende auch Menschen da sein werden, über die die Christen regieren können. Darauf komme ich später noch, wenn wir über das tausendjährige Reich nachdenken. Aber das ist doch möglich, dass die Verachteten, die Niedrigen, die Erniedrigten, die Verfolgten, die Geschundenen, das waren die Christen immer und immer wieder, sind es heute auch zum Teil noch, dass sie nach oben kommen, dass sie mit Christus herrlich dastehen. Und sie werden als Priester bezeichnet. Priester sind solche, die Zugang zu Gott haben, die direkt mit Gott kommunizieren dürfen. Und wir haben einen allerheiligsten Priester, einen hohen Priester, der heißt Jesus, und wir alle sind Priester in Jesus. Und was jetzt einsetzt, ist eine Welle des Lobpreises, wie in konzentrischen Kreisen breitet sich der Lobpreis auf. Damit will ich schließen. Es fängt an, als Jesus, als das Lamm nun das Buch genommen hatte, Vers 8, warfen sich die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie sangen ein neues Lied. Und in Vers 11 heißt es, dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler Engel rings um den Thron und um die vier Lebewesen und die Ältesten, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Erst die Ältesten, die Lebewesen, dann die 10.000 mal 10.000 und dann weitet sich das aus in Vers 13. Und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen riefen Amen, die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Die ganze Schöpfung wird vom Lobpreis erfüllt. Die ganze Schöpfung wird in die Dankbarkeit, die Anbetung und den Lobpreis einbezogen. Es bleibt nichts mehr übrig. Das ist unsere ewige Bestimmung. Damit schließe ich meinen Vortrag. Wir sind bestimmt, in Ewigkeit Gott Lobende zu sein. Es gibt nichts Größeres. Wir sind nicht dazu da, unsere Erlösung zu suchen. Wir müssen erlöst sein, um Gott loben zu können. Aber wir sind nicht dazu da, für unsere Zwecke, sondern wir sind dazu da, ihn groß zu machen, von dem alles ausgeht. Und hier wird die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn offenbar. Der Heilige Geist kommt ja interessanterweise nicht vor, auch nicht in den sieben Geistern. Es sind auch wiederum, glaube ich, Engelgestalten, die hier gemeint sind. aber der Heilige Geist ist in dem ganzen Prozess drin, denn ohne ihn kann man Gott gar nicht anbeten. Amen.